Herzlich willkommen zu Coach Rush Episode 11. Mein Gast für heute ist Personal Trainer und Strength Coach Mr. Diabolic Gains, Dominik Buckel aus Convestheim bei Stuttgart. Grüß dich, Dominik.
Hi Markus, wie geht's dir?
Sehr gut, mein Lieber. Danke, danke. Ich habe zwar nicht so üppig gefrühstückt, wie du mir gerade erzählt hast, aber eher ein bisschen weniger, aber sonst geht's mir gut. Danke.
Sehr
Ja.
gut.
Ja, hey, long time no see. Also als allererstes Mal will ich dir herzlichen Glückwunsch sagen für deinen Platz bei den süddeutschen Bodybuilding-Meisterschaften. Und
Ja.
ja, ich denke mal, viele haben das auch mitgekriegt, noch auch von unserem Semester damals. Wir haben ja damals zusammen die Ausbildung gemacht. Und ist jetzt schon 5, 6 Jahre her, dass wir eigentlich keinen Kontakt mehr so wirklich hatten. Offensichtlich bist du aber gut beim Training geblieben. Wie ist das Ganze denn zustande gekommen, Dominik? Also du hast gesagt in deinem Post, dass es doch ziemlich überraschend kam. Wie bist du dazu gekommen, dann so weit zu kommen zu den süddeutschen Meisterschaften?
Also ich arbeite auch in Convestheim als Trainer im Funsportzentrum. Dort haben wir auch einen ehemaligen ja, Kraft-3-Kämpfer, Bodybuilder. Der ist schon etwas älter. Das ist der Power Hans, so nennen wir den. Hans heißt er normal. Und der hat mich dann mal in der Umkleide, hat mich angesprochen, wo ich mich umgezogen habe, so dass ich körperfetttechnisch doch relativ gut dabei bin und auch von der Masse alles passt und von der Aufteilung der Muskulatur und von den ja von den Ansätzen und so weiter. Und da habe ich dann gefragt, ob ich mal nicht Lust habe, zum Tamer Galal nach Ludwigsburg mitzukommen. Die kennen sich schon seit über 10 Jahren, dass er mich mal anguckt. Und dann habe ich das getan, anderthalb, 2 Wochen später, donnerstags mit ihm am Vormittag zum Tamer Galal in Bodyplanet nach Ludwigsburg zu fahren. Und dort habe ich mich dann präsentiert sozusagen, und Tama hat mich direkt darauf angesprochen, ob ich nicht Lust habe, in 9 Tagen am Sonntag darauf bei der Süddeutschen Bodybuilding-Meisterschaft mitzumachen. Und ich habe da mich nicht lang bitten lassen, habe die Chance ergriffen, habe zugesagt, und so ist es dann zustande gekommen.
Also du hast da quasi mitgemacht im Namen von bodyplanet.de, so wie ich das gelesen habe, also Tamer Galal, der
Ja.
dir dann auch einen Crashkurs, kann man sagen, gegeben hat im Posing. Jedenfalls
Richtig.
habe ich das Bild dann auch gesehen. Und ja, so das war aber nicht dein erster Wettkampf, oder?
Doch, das war mein erster Wettkampf.
Echt?
Er
Das
hat mir
krass.
mir den Crashkurs gegeben. Er hat mich gebeten, die Grundposition einzunehmen. Und dann habe ich dann gesagt, ja, Grundposition, ich habe keine Ahnung. Und da hat er gelacht, hat gesagt, guck mal, du siehst so aus und weißt nicht mal die Grundposition. Und so hat es dann alles begonnen. Am Freitag drauf bin ich dann mit ein wenig rasierteren Armen und Beinen nochmal bei ihm aufgetaucht. Und dann haben wir sozusagen die erste Session gemacht. Posing, Co also Coaching fürs Posing, Ernährungsplan, was haben wir noch? Wir haben Körperfett gemessen, wir haben Entwässerung geplant und so weiter.
Ja, das ist ja echt mal eine krasse Sache. Das heißt, dein erster Wettkampf war zugleich die Teilnahme bei der Süddeutschen Meisterschaft. Einfach so.
Richtig.
Nicht schlecht, mein Lieber, nicht schlecht. Ja, also viele Leute, die zuhören, die sind natürlich auch von der Sportschule noch, wo wir damals die Ausbildung gemacht haben. Und man weiß ja auch, dass du schon vor 5, 6 Jahren sehr gut mit dabei warst. Und offensichtlich hast du das noch weiter ausgebaut. Warst du da einfach jetzt so konsequent dran und würdest du von dir selber sagen, dass du einfach noch ein paar Levels dann quasi dich nach oben gearbeitet hast? Oder hast du dein Training dann nochmal angepasst, verbessert, das Trainingspensum insgesamt erhöht?
Also man muss ja so sagen, dass ich durch die Ausbildung natürlich die Basics und so weiter gelegt bekommen, beziehungsweise bekommen habe und selber gelegt habe. Aber nach der Ausbildung hat man sich natürlich auch in die Materie, auch beim Arbeiten und so weiter, immer mehr reingearbeitet, immer mehr reingearbeitet. Und das Training als solches hat sich natürlich über die Jahre schon, ich würde sagen, verbessert, aber nicht merklich, dass ich jetzt gesagt hätte, hey, ich habe letzte Woche oder letzten Monat anders trainiert als jetzt, sondern es war so Stück für Stück immer weiter so ein laufender Prozess eigentlich. Aber gleichzeitig habe ich dieses Jahr vor den zweiten Beast Games, die in Würzburg stattfinden, also Umgebung Würzburg, habe ich mir geschworen, dass ich da ein bisschen weniger Körperfett haben will und dass ich ein bisschen mich darauf vorbereite. Und daraufhin habe ich ab März, April, habe ich dann meine in Anführungszeichen Diät gestartet. Eigentlich keine Diät, sondern einfach nur eine Ernährungsanpassung. Ich habe viele Süßigkeiten weggelassen. Ich habe das abendliche vom PC Naschen, vom Fernseher Naschen weggelassen. Habe das mit Gemüse und Salat und so weiter ersetzt. Ja, und so ist es dann entstanden. Zusätzlich habe ich über meine Freundin, die ich in dem Jahr auch kennengelernt habe, auch nochmal Ernährungsanpassungen gemacht. Wir ernähren uns eigentlich relativ bewusst, sehr eiweißreich, sehr wenig Kohlenhydrate bis keine Kohlenhydrate. Und es hat sich dann so gesteigert, gesteigert, gesteigert.
Ja, aber das war jetzt erst nachdem du die Ausbildung gemacht hast. In welchem Jahr war das, wo du dann die Süßigkeiten etc. weggelassen
Dieses
hast?
Jahr.
Ach, die, okay,
Das war
alles klar,
dieses
dieses
Jahr.
Jahr.
Ja.
Okay, ja, aber ich meine, du warst ja davor schon ziemlich gut dabei und würdest du sagen, das hat dann schon auch nochmal, also was, von wie viel sprechen wir da in Prozent ausgedrückt vom Körperfett? Was denkst du oder hast du es gemessen?
Also, ich kann es in Kilogramm, eigentlich kann ich es auch genau sagen. Ich habe im März, April habe ich um die 98, 99 Kilo gewogen. Ich bin 1,79 groß und hatte, ich weiß nicht, Körperfett von vielleicht 14, 15, 16%. Das habe ich nie gemessen da um den Zeitraum rum. Und bei der ersten Messung im Sommer, im Sommer, im Herbst beim Tamagalal im Body Planet habe ich 5, irgendwas Prozent gehabt oder 6%. Ich weiß nicht, irgend sowas um den Dreh. Und beim Wettkampf als solches hat die Waage dann ein bisschen gesponnen und konnte nicht mehr tiefer gehen, also sie hat den Mindestwert 4 angezeigt.
Ja, aber heißt es dann, dass du echt um 8 oder 9% nochmal runtergegangen bist mit dem Körperfett? Also für diejenigen,
Ja.
die den Dominik nicht kennen, du warst ja schon davor, ich sag mal, also okay, Optik und Körperfettanteil müssen ja nicht korrelieren, aber so geschätzt hätte ich gesagt, du bist vielleicht bei höchstens 12 oder vielleicht 10, aber dass es dann doch nochmal so krass runtergegangen ist, okay.
Ja, man kann sich das aber auch ganz leicht, man kann sich das ganz leicht anschauen. Wir haben eine Trainerreihe, FSZ, dein Coach, also Funsportzentrum, dein Coach, auch auf dem YouTube-Channel. Das kommt immer auf Facebook, auf YouTube, auf Instagram. Und wenn man sich dort die erste Episode anschaut mit der aktuellen Episode, dann sieht man das schon extrem. Also im Gesicht, man hat das aufgedunsene, in Anführungszeichen natürlich fette Gesicht habe ich schon deutlich verloren und man hat den Unterschied schon sehr deutlich gewesen, ist schon stark aufgefallen.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, bei den Bildern, wo man dein Gesicht sieht, auch besonders da, wo du die Farbe drauf hattest, da sieht man schon Unterschied. Ja, richtig. Cool. War das mit dem, ich meine, du hast gesagt, es kam so überraschend, dass du nur 9 Tage Vorbereitungszeit hattest. War da noch einiges zu machen in puncto Posing-Training? Wie kann man sich das vorstellen?
Also das Posing, das Coaching fürs Posing war eigentlich so, dass ich immer, wir uns getroffen haben, wir sind das Posing durchgegangen, er hat verbessert, er hat ja auch jahrzehntelange Erfahrung, war selber auch Mr. Universe 2004,
4.
glaube ich, ja. Und er hat mich halt verbessert, er hat mir Tipps gegeben, er hat mir gesagt, ich muss eigentlich jeden Tag mindestens eine Stunde, mindestens 1 bis 1,5 Stunden Posen üben. Das habe ich nicht ganz geschafft, beziehungsweise nicht ganz hingekriegt, auch mit anderen Verpflichtungen. Aber ich habe schon am Tag vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde geübt, habe das Posing wieder verbessern können von Nullniveau auf, keine Ahnung, ich würde mal sagen, auf ein Level, was okay war. Hätte ich mehr geübt, beziehungsweise hätte ich längere Vorbereitungszeit auch für das Posen gehabt, hätte es eventuell noch ein bisschen besser aussehen können, aber das ist natürlich hätte, wäre, wenn.
Klar. Ja, ich meine, ganz ehrlich, also dritter Platz, straight off the bat, einfach so. Da hätte schon noch mehr gehen können. Und ich meine, das wird mit Sicherheit nicht dein letzter Wettkampf sein, oder?
Also, ich sag's mal so, ich mit dem dritten Platz absolut zufrieden bin. Die ersten drei oder vier haben sich auch für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Die war 1,5 Wochen später, samstags in Ludwigsburg im Forum. Aber obwohl ich qualifiziert war, bin ich nicht hin. Und jetzt vorerst ist auf keinen Fall eine größere, also irgendwas großartiges Bodybuilding-mäßiges geplant. Also das war mal ein Ausflug in die Bodybuilding-Szene, hat wirklich auch Spaß gemacht, war cool. Die körperliche Belastung wegen der Diät und so weiter, die hat sich in Grenzen gehalten, weil ich habe ja nicht groß diätet, sondern ich habe ja nur die Varianten der Ernährung umgestellt, weil wir ernähren uns eigentlich grundsätzlich so, wie es die Diät eigentlich vorgibt. Und ja, das nächste, was jetzt kommt, sind die Beast Games 2019 im Anfang Juni, also am 1.6. Da werde ich mich auch wieder darauf vorbereiten, ab Anfang nächsten Jahr, beziehungsweise ab 1. Februar wahrscheinlich, und dann mal gucken, wie ich dort abschneiden werde.
Was ist das genau, Beast Games? Was macht man da?
Beast Games ist so eine Mischung zwischen Strongman-Aufgaben, Hindernislaufen mit verschiedenen Hindernissen, wo man hangeln muss, wo man klettern muss, mit Gewichtsweste, mit Prowlern zum Schieben, zum Ziehen, Autos ziehen, Bankdrücken als Vorentscheid, Atlassteine tragen, solche Sachen, also so allgemeine Kraftübungen.
Verstehe. Das heißt also, du hast da keine größeren Ambitionen im Bodybuilding-Bereich, was Bühne angeht, weiterzumachen, oder wie?
Nee, absolut nicht.
Ah, alles klar. Das war einfach nur mal so zum Beinschnuppern. Jetzt Süddeutsche einfach mal dritter Platz mit bisschen Posing-Training und das war's dann.
Ja, man muss ja sagen, ich hatte schon immer mal, also so indirekt Lust, mich hatte schon gereizt, mal das zu testen. Und auch Kollegen und so weiter haben ja auch gesagt, dass da eventuell Potenzial wäre und ich das einfach mir dann auf die Kappe schreiben kann, dass ich mal dass ich bei einem Bodybuilding-Wettkampf mitgemacht habe, für Form, für Definition, gerade für Posing und so weiter, gerade bei dieser Vorbereitung mitmache. Und ich habe das schon seit ein paar Jahren immer wieder in meinem Kopf gehabt, aber es war nie so stark priorisiert, dass ich gesagt hätte, ja, ich will das jetzt unbedingt machen. Und dann, wenn du halt von einem ehemaligen Mr. Universe und von einem Menschen hörst, der das früher selbst gemacht hat und einen anderen Trainer, der das schon seit Jahrzehnten lebt und die dich halt sehr stark loben und dann immer wieder motivieren, dann denkt man natürlich ein bisschen anders, zieht es dann durch und als Anreiz, das dann auch wirklich mal zu machen. Und das habe ich dann die Chance gesehen, genutzt und es hat ja funktioniert.
Cool auf jeden Fall. Ja, du bist ja ein weiterer Gast nach Nick Jember und Sebastian Firmke, der auch die Sportschule Kedersch besucht hat. Sebastian Firmke war ja zuletzt auch bei mir im Podcast und ich habe gesehen, dass ihr auch zusammengearbeitet habt. Ich weiß gar nicht mehr, worum ging es da genau? Hat er dich da auch ein bisschen unterstützt bei der Vorbereitung oder was habt ihr genau gemacht?
Nee, weil die Vorbereitung, ja, das war deutlich danach. Wir waren
Ah ja,
im
richtig.
Sommer, meine Freundin und ich waren bei ihm in Ulm und haben uns einfach mal komplett durchchecken lassen. Meine Freundin hatte einen Muskelfaserriss. Ich habe ihr vom Sebastian erzählt und dann sind wir da zusammen hin. Wir wurden beide ein bisschen durchgecheckt. Sie wurde repariert, ich wurde ein bisschen verbessert und ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der Besuch war klasse. Sebastian, wie auch in deinem Podcast natürlich auch erzählt, ist ein wahrer Könner in seinem Metier und er hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut hingekriegt bei uns beiden.
Es ging, glaube ich, um das Thema Bandscheibe bei dir. War da irgendwas? Oder du hast,
Nö,
glaube
das
ich,
nicht, aber
ja,
ich hatte
Bandscheibe.
vor ein paar Jahren hatte ich eine Protrusion, das heißt, die Bandscheiben, zwei Stück, sind an sich, also da ist nichts aufgegangen oder keine Bandscheibe ausgetreten oder irgendwas, sondern sie sind an sich komplett verrutscht. Da habe ich ein bisschen Mist gemacht bei der Beinpresse und das hat man halt immer noch gemerkt, das ist aber schon Jahre her. Also ich hatte da nichts Akutes oder irgendwas, aber es hat halt noch Auswirkungen gezeigt in Bewegungen, zum Beispiel bei Kniebeugen, beim Kreuzheben. Und es hatte alles dann noch ein bisschen muskulär, ein bisschen wieder ins Lot gebracht.
Beinpresse ist ja auch eine sehr kontroverse Übung, was diese Thematik angeht. Also die Gefahr ist ja da, dass du quasi zu viel Druck bekommst und die Bandscheibe sich eben dann vorwölbt, nach rückwärts, also dorsal dann. War das dann bei
Richtig.
dir auch der Fall? Ist es eine Übung, die du immer noch machst oder auch empfiehlst?
Ich persönlich empfehle eigentlich grundsätzlich, also ich sag mal es lieber andersrum, ich verbiete oder empfehle keine Übung nicht. Das heißt, ich finde eigentlich, jede Übung hat ja ihre Vor- und Nachteile. Beinpresse finde ich eigentlich an sich eine Top-Übung, wenn man die Technik natürlich beherrscht und weiß, was beziehungsweise wie die Muskelgruppen, die dort involviert sind während der Übung, richtig zu belasten sind. Da hast du natürlich recht, wenn man da zu tief geht oder wenn man einen falschen Winkel hat für sein gewünschtes Ziel oder wie auch immer, können natürlich Probleme auftreten. Aber das kann beim Bizeps-Curl genauso wie bei Kniebeugen, genauso wie beim Latziehen, kann das auch passieren. Also ich bin niemand, der irgendeine Übung verbieten würde oder irgendeine nicht in den Plan schreibt, nur weil ich mich selber oder weil sich irgendjemand schon mal dran verletzt hat. Da könnte man ja kaum eine Übung mehr machen.
Ja, die Sache ist halt, viele Leute machen diese Übungen und du weißt selber, wie viel da eben nicht korrekt gemacht wird, wie viel da liegen gelassen wird oder wie viel halt auch wirklich gefährlich ist. Konkret bei der
Richtig.
Beinpresse ist es ja so, dass du hast gesagt, nicht zu tief gehen, also sprich, dass du einfach für die Leute, die es auch hören, zum Nachvollziehen, die Platte also quasi nicht zu weit zum Körper rankommen lassen solltest, also quasi in der nachgebenden Phase, korrekt?
Richtig. Die Beinpresse ist kommt auf die Ausführung, kann man natürlich noch intensivieren, aber grundsätzlich mal eine Oberschenkelübung und nicht wie die Kniebeuge eine eine Grundübung für den gesamten Unterkörper. Also bei den Kniebeugen arbeitet ja Po-Muskulatur, hintere Oberschenkelmuskulatur, vordere Oberschenkelmuskulatur, Waden und so weiter alles mit. Bei der Beinpresse dementsprechend auch. Das kommt natürlich auf die Fußposition an, wie man die Füße auf die Platte setzt. Aber primär sollte bei der Beinpresse der vordere Oberschenkel im Vordergrund stehen und nicht die umgebende Muskulatur. Und deshalb muss es auch nicht sein, dass man die Platte so nah an den Körper ranlässt, wie zum Beispiel bei einer tiefen Kniebeuge die Beine gebeugt sind.
Wechselst du es dann bei dir ab, also ab und zu mal Kniebeugen, dann Beinpresse oder wie hältst du das?
Ich wechsle im Training eigentlich relativ viel, aber meine Grundübungen, die ich immer einbaue, sind natürlich klar die klassischen Big Five, das heißt Kreuzheben, Kniebeugen, eine Druckübung für die Brust, eine Druckübung über den Kopf für die Schultern und Klimmzüge bzw. Latziehen in irgendeiner Variante. Was ich jetzt noch als Zusatzübung nehme, das kann mal die Beinpresse sein, das kann mal der Beinstrecker sein, das können mal eine Ausfallschrittvariante sein. Da kommt es immer drauf an, auf was für ein Ziel oder auf mit was im Hintergrund ich trainieren will.
Das ist jetzt natürlich der spannende Punkt, wozu ich auch einiges habe an Fragen und was mit Sicherheit auch sehr viele interessiert. Wie bereitet man sich auf den dritten Platz für die süddeutschen Bodybuilding-Meisterschaften vor? Also wie sieht die Trainingssystematik aus? Was man bei dir natürlich dazu sagen muss, ist, dass du Diabetes hast, Diabetes Typ 1. Darauf werden wir noch später zurückkommen. Aber kannst du uns mal beschreiben, wie so ein, ja, erstmal so die Trainingsplanung, also ein Mikrozyklus, vielleicht eine Woche aussieht. Ich stelle mir das so vor, du machst einen Split, du machst klassische Bodybuilding-Parameter, 8 bis 12 Wiederholungen. Ja, und vielleicht noch eine Trainingseinheit. Wie sieht es so genau aus dann bei dir?
Also insgesamt muss man ja sagen, dass ich bis zu der Entwässerungswoche, die hat ja sozusagen 2,5 Tage, nachdem ich zum ersten Mal beim Bodyplanet war und das alles mit dem Posing und so weiter mich dazu entschieden habe, hat die ja schon angefangen. Das heißt, dort war das Training dann nur noch auf Pump. Aber in der Zeit davor, wo ich gar nicht wusste, dass ich auf die Bühne gehe, beziehungsweise das noch gar nicht vorgehabt habe, so direkt, habe ich eigentlich ganz normal, wie du sagst, nach einem Split trainiert. Ich hatte, Moment, ich muss überlegen, Beine, Schultern, Brust, stimmt gar nicht, Beine, Brust, Rücken und Schultern, Arme. Das heißt, einen Dreier-Split, den habe ich 4 bis 5 Mal die Woche trainiert. Das heißt, Beine, Brust, Rücken, Schultern, Arme und dann Tag 4 dann wieder mit Beine angefangen. So sah eigentlich eine Woche aus, also 4 bis 5 Trainingstage mit einem Dreier-Split. Und im Anschluss daran, in der Woche vor dem Wettkampf, habe ich dann auf Pump trainiert. Das heißt, jede Muskelgruppe einzeln. Beine montags, Rücken dienstags, Brust mittwochs, Schultern donnerstags und freitags waren dann die Arme dran. Aber dort gingst du nicht mehr auf Leistung oder auf irgendwelche Wiederholungszahlen oder irgendwie, sondern da ging es einfach nur 2 bis 3 Arbeitssätze pro Übung und einfach nur auf Pump zu trainieren. Das heißt also wirklich den Muskel so stark zu durchbluten, wie es nur irgendwie geht, dass er möglichst prall auf dem Sonntag hin vorbereitet ist. Das heißt, so viel Masse zu halten, beziehungsweise so viel Pump zu bekommen, wie es halt bis zu dem Wettkampftag möglich ist.
Ja, damit alles eben komplett aufgeschwollen ist, weil das willst du ja halt
Richtig,
haben.
genau, richtig.
Das heißt, 8 bis 12 Wiederholungen, so in der Range, ich meine, bevor du dann in die Endphase gegangen bist.
Das unterscheide ich immer von Grundübung zu Hilfsübung. Das heißt, bei den Grundübungen arbeite ich eher im Powerbuilding-Bereich, das heißt zwischen manchmal 2 bis 4, maximal 6 bis 8 Wiederholungen. Und bei den Hilfsübungen beziehungsweise bei den Isolationsübungen kommt es immer auf die Muskelgruppe an, aber im Schnitt 8 bis 12, manchmal auch 12 bis 15, 20 Wiederholungen.
Okay. Planst du das dann auch so vor, wie wir das teilweise damals gelernt haben mit Makrozyklus? Das heißt, dass du einige Wochen im Vorfeld planst oder einige Monate? Oder machst du einfach, bevor die Woche beginnt, dann für dich so den Plan und sagst, okay, das und das mache ich an dem und dem Tag?
Also ich persönlich, so arbeite ich auch meistens mit meinen Kunden im Studio, mache immer einen Plan. Das heißt, ich habe einen Kunden oder mich selber. Ich sage mal, ich möchte zum Beispiel vom Anfang vom Jahr bis zum Halbjahr oder bis zum Ende vom Jahr ein bestimmtes Ziel erreichen. Und wie erreiche ich das Ziel? Dort setze ich natürlich dann das Gesamtziel an, und das gesamte Ziel wird natürlich dann in verschiedenen Plänen unterteilt. Muskelaufbau, Kraftzuwachs, Kraftausdauer in den ganz normalen Mikrozyklen, in der Woche beziehungsweise in maximal 6 bis 8 Wochen Plänen läuft es dann ab.
Und das machst du für dich selber auch dann so.
Richtig.
Ah, cool. Okay. Wie hältst du das mit dem Tempo? Ganz wichtige Frage. Einer der wichtigsten Parameter. Also variierst du dann auch mal das Tempo, dass du extrem langsame, nachgebende Phasen hast? Oder hältst du das immer gleich? Wie ist es?
Das kommt immer drauf an, das mache ich bei mir genauso wie bei anderen, so dass ich das immer auf die Schwachpunkte hin angepasst habe. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand in der konzentrischen Phase, das heißt im anspannenden Bereich, Probleme hat, Gewicht zu steigern oder irgendwie Probleme hat mit der Ausführungstechnik, dann kommen mal längere exzentrische, also nachgebende Phasen. Oder man hält mal die größte Dehnung, um gewisse isometrische Spannung zu erzeugen. Ja, also ich arbeite da wirklich mit verschiedenen Zeiten. Ich selber bewege mich meistens, also nicht immer, aber meistens im 3 bis 5 Sekunden nachgebenden Bereich.
Cool. Und dass du dann auch mal solche ja, langen, exzentrischen, also nachgebenden Phasen wie 10 Sekunden machst bei der Kniebeuge, kommt sowas auch mal vor?
Das kommt auch mal vor, aber ich sag mal so im Bereich Powerbuilding, das heißt also diese Mischung zwischen Kraft und Bodybuilding, also Muskelaufbau, dort muss ich zugeben, dort arbeitet man eher, also ich auch, mit einer Mischung, natürlich klar, aber mit einem Hauptteil ist Geschwindigkeit und Explosiv ist schon wichtiger als das extrem langsame. Das heißt also diese 3 bis 4 bis 5 Sekunden exzentrische Bewegungsanteile und dann relativ zügig und explosiv dann die Anspannungsphase zu machen, bringt mir persönlich auch aus Erfahrungswerten in vielen Bereichen, nicht in allen, aber in vielen Bereichen mehr, als wenn ich jetzt zum Beispiel 10, 12, 15 Sekunden nachgebende Bewegungsanteile habe.
Verstehe. Hast du eigentlich auch einen Coach gehabt, also bis auf den Tamer jetzt in der Vorbereitungsphase? Oder war das jetzt komplett wirklich du selber, der alles gemacht hat?
Nö, das war alles ich selber. In der Vorbereitungsphase vom Wettkampf war natürlich Tamer, der mir den Ernährungsplan gegeben hat, dann die hier und da noch ein paar Supplements empfohlen hat, die ich jetzt aber natürlich auch bezüglich des Diabetes nochmal unter Kontrolle gesetzt habe von einem Diabetologen. Aber an sich habe ich keinen Coach oder keinen Vorbereiter gehabt. Also in
Cool.
der Zeit davor, vor allem in der Woche davor natürlich, vor dem Wettkampf, habe ich natürlich Hilfe gebraucht, weil, wie gesagt, woher soll man das wissen, wenn man das noch nie gemacht hat?
Ja, klar, absolut. Ja, Thema Supplements ist natürlich auch sehr, sehr, sehr spannend. Und da frage ich natürlich auch, also welche Supplements nimmst du denn regelmäßig? Ich habe bei dir einen Post gesehen, da habe ich OPC gesehen, also Traubenkernextrakt, Isoway, also das, was man eigentlich auch erwartet. Und noch mehr Komponentenprotein. Sind das so die Sachen, die du wirklich regelmäßig, also immer nach dem Training dann nimmst, oder gibt es da noch weitere Dinge?
Also als Eiweißquellen ohne Supplementansprüche zu haben, nehme ich natürlich, wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Diätphase habe, also wo ich zum Beispiel jetzt vor Heiligabend oder vor Geburtstagen oder wenn man sich mal wieder was richtig Großes gönnen will, wenn man essen geht mit Freunden, die das natürlich dann nicht ganz so nachvollziehen können, die Ernährung, die jetzt meine Freundin und ich haben, dann werden natürlich mal mehr Shakes konsumiert einfach, aber insgesamt als Supplements wirklich, die ich regelmäßig nehme, ist Omega-3, morgens Zink, morgens Multivitaminpräparat morgens und das jeweils dasselbe am späten Nachmittag auch nochmal und vorm zu Bett gehen nochmal Magnesium. Aber sonst eigentlich nichts. Also drei, Moment, vier Stück, die ich regelmäßig nehme.
Und regelmäßig heißt dann jeden Tag.
Jeden Tag, genau. Das sind meine normalen Supplements und dazu kommt noch. Ja, okay, das gilt natürlich auch als Supplement, aber trotzdem jeden Morgen, wenn ich so einen knappen halben Liter bis 600, 750 Milliliter Wasser trinke, einfach nur mal zur Wasserversorgung morgens, kommt einfach noch Vitamin D dazu.
Cool. Ja, absolut sinnvoll. Ich hoffe, Vitamin D mit K2 zusammen, oder?
Natürlich.
Okay, cool. Ja, ist auch ganz wichtig, Leute. Viele wissen das nicht, dass man zu Vitamin D auf jeden Fall auch K2 nehmen sollte. Einfach weil, ja, das ist ein synergistischer Effekt. Also die bedingen sich gegenseitig und das Vitamin D kann nur dann optimal aufgenommen werden, wenn auch wenn der K2-Speicher quasi dementsprechend vorhanden ist. Ja, alles sehr sinnvoll, was du sagst. Welche Form von Magnesium nimmst du denn?
Eigentlich meistens, Moment, wie heißt's? Magnesiumcitrat natürlich, genau.
Okay.
Jetzt habe ich gerade den Namen nicht gehabt. Ja.
Also quasi das Muskelmagnesium dann für den
Richtig, genau.
Energiestoffwechsel quasi. Ja.
Richtig, richtig.
Ja, auch da, das ist eben auch eine Sache, die den Unterschied machen kann und auch wird, welche Form des Magnesiums man nimmt. Also wenn ihr Magnesium nehmt, dann schaut auf jeden Fall auch immer drauf, ist es jetzt Bisglycinat, ist es Citrat, Oxid. Dementsprechend wird es dann auch unterschiedlich anschlagen im Körper. Cool. Zum Thema Proteinshake. Wie viele nimmst du denn da so am Tag ein? Also du hast ja auch gesagt, noch off-air, als wir uns begrüßt haben, dass du heute Morgen schon einen hattest. Nimmst du den auch immer dann jeden Morgen ein? Nimmst du grundsätzlich nach dem Training immer ein? Wie ist es?
Das mache ich tatsächlich, also mit den Eiweißshakes mache ich das tatsächlich so, dass ich das abhängig mache, ob ich jetzt wirklich was esse, unmittelbar nach dem Training, vor dem Training oder morgens, oder halt auch nicht. Wenn ich das als reine Eiweißquelle nehme, zum Beispiel während ich arbeite oder wenn ich morgens irgendwie ein bisschen länger schlafen will und nichts zu essen machen, dann trinke ich halt einen Shake. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich fest sagen kann, ich trinke pro Tag ein oder zwei Shakes. Manchmal sind es zwei, manchmal ist nur einer, manchmal sind es auch drei.
Das heißt, okay, du machst es abhängig von dem, was du gegessen hast, wie viel du gegessen hast. Orientierst du dich eigentlich auch an der Empfehlung? Ja, ich sag mal, da gibt es verschiedene natürlich Angaben und Quellen. In deinem Fall natürlich ganz klar mehr Richtung 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Manche gehen ja auch noch höher und sagen, bis zu 4 Gramm ist okay. Hast du da für dich eine Richtlinie oder machst du das echt so nach Gefühl?
Also ich versuche auf jeden Fall jeden Tag, beziehungsweise ich versuche es nicht, ich mache es einfach eiweißtechnisch auf also mindestens 2 bis maximal 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu kommen.
Und das dann, also über Ernährung klar, aber dann halt auch über Shake, wenn es nicht ausreichend ist.
Ja, es ist gar nicht so wild, wie man meinen würde. Das heißt also, auch über Ernährung geht es relativ gut. Wenn man wenn man eiweißreich essen will, mit Fisch, Milchprodukten, Fleisch, kommt man ja auch schon sehr gut hin. Die Portionen sind natürlich dann dementsprechend größer, aber ja, man braucht jetzt nicht Unmengen an Nahrung, um auf diese Mengen zu kommen. Bei 4 Gramm würde ich schon sagen, ja, da muss man schon ordentlich sich gönnen. Aber im Normalfall, mit der normalen Ernährung kommt man auf 2 Gramm eigentlich ohne Probleme hin.
Gibt es ein Proteinprodukt, was du bevorzugst? Also ich nehme an, das Isoway ist wahrscheinlich ganz oben bei dir auf der Liste, oder greifst du dann auch mal zu mehr Komponenten? Wie hältst du das?
Also allein schon von der Wirkweise und von dem Zusammenspiel von Iso Whey alleine und im Vergleich zu Iso mit mehr Komponenten, mit einem größeren Caseinanteil, würde ich immer gemischte Eiweiß-Shakes trinken. Ich würde niemals nur einen Iso Whey oder nur einen mehr Komponenten Eiweiß trinken.
Mit dem Ziel, quasi die besten Baustoffe so schnell wie möglich für deine Muskulatur zu bekommen.
Richtig, einfach die Bioverfügbarkeit so hoch zu halten, wie es nur geht. Das heißt also, umso höher die Bioverfügbarkeit, umso besser und umso schneller nimmt es der Körper auch auf, umso besser ist auch der Transport in die Muskeln. Deshalb, ja, konzentriere ich mich da eigentlich schon drauf, dass ich da keinen reinen Isoway-Shake trinken würde. Genau.
Aus dem Grund, weil du meinst, dass die Vielfalt besser ist, einfach, dass der Körper quasi mehr Streams hat, mehr Möglichkeiten, mehr Vielfalt quasi, oder?
Inwiefern mehr Vielfalt?
Also du fügst ja verschiedene Proteine quasi dem Körper dann zu. Und ist dann der Grund dafür, dass du quasi einfach verschiedene Bausteine anbieten möchtest? Oder warum konzentrierst du dich beispielsweise nicht nur auf eins wie das Easyway?
Weil einfach Studien beziehungsweise die Bioverfügbarkeit, Studien gezeigt haben, dass die Bioverfügbarkeit von einem gemischten Eiweiß, das heißt also, wo ein größere beziehungsweise ein prozentual vor dem Training, morgens, nach dem Training angepasster Anteil von Casein, das heißt Milcheiweiß, die Bioverfügbarkeit sogar deutlich noch erhöht. Natürlich das Mehrkomponenten-Eiweiß und das Whey haben natürlich ähnliche Zusammensetzung, vor allem wenn man es vom gleichen Anbieter nimmt, wie ich jetzt frei in dem Fall. Trotzdem würde ich immer zu gemischten Eiweiß-Shakes raten.
Interessant. Bist du dann auch der Meinung, dass es sehr wichtig ist, den Shake wirklich direkt nach dem Training zu nehmen? Da ist ja auch eine ganze Philosophie, dass manche sagen, auf jeden Fall, es darf keine halbe Stunde vergehen oder so gar keine 10 Minuten vergehen. Wie ist da deine Meinung dazu?
Also man sollte natürlich ja, es wird oft anaboles Fenster nach dem Training so genannt. Das sollte man auf jeden Fall nutzen. Das heißt, man sollte jetzt nach dem Training nicht 8, 9, 10 Stunden ohne sich irgendwie zu versorgen fasten. Aber ich bin jetzt niemand, der das unbedingt vertritt, dass man am besten direkt, wenn man die Hantel weggelegt hat, sich einen Shake reinballern muss.
Okay. Wie steht es mit Kreatin, sowas wie Kreatin oder Beta-Alanin? Nimmst du das auch regelmäßig?
Nee, das habe ich noch nie genommen.
Ah. Es geht also auch ohne Leute auf die zu den süddeutschen Meisterschaften. Cool. Okay, also geiler Einblick. Jetzt möchte ich nochmal auf das Thema Diabetes eingehen. Du hast ja seit 2001 den Diabetes Typ 1. Sprich, das ist quasi die Form vom Diabetes, wo der Körper ja so eine Attacke gegen sich selber fährt, kann man eigentlich sagen, und Zellgewebe in der Bauchspeicheldrüse zerstört, so dass der Körper selber kein Insulin mehr herstellen kann und du aus dem Grund dann auch selber Insulin zuführen musst, indem du es eben dann auch spritzt.
Das kann man so grob sagen, ja.
Ja, ist korrekt so.
Ja, absolut.
Okay, cool. Wenn jetzt jemand, also ich meine, man kann ja sehen, dass es funktioniert. Du bist ja das beste Beispiel. Und wenn jetzt jemand sich überlegt, Sport zu machen, Dominik, und der hat auch Diabetes, was kannst du ihm mitgeben, was Kraftsport für spezielle Vorteile hat für jemanden, der Diabetes hat?
Also Sport allgemein, natürlich auch Kraftsport, sorgt dafür, dass einfach die Insulinempfindlichkeit der Zellen steigt. Bedeutet also, wenn man jetzt zum Beispiel so und so viel Kohlenhydrate, so und so viel Zucker zu sich nimmt, Eiweiß oder Fett, verzögert die Aufnahme natürlich dementsprechend, desto weniger, umso schneller, je mehr Fett, desto langsamer wird es auch ins Blut im Blut aufgenommen. Also würde ich natürlich den Sport immer empfehlen, weil man dann auch weniger Insulin braucht. Das heißt, umso weniger Insulin, Insulin ist ein fettbindendes Hormon, auch das einzige fettbindende Hormon, umso weniger setzt der Diabetiker auch Fett an. Das heißt, man sieht oft, dass vor allem bei Jugendlichen, die dann auch wie ich jetzt mit Diabetes sozusagen in den Kontakt kommen, dass sie Angst kriegen, oh, ich kann nichts mehr essen, ich kann keine Süßigkeiten mehr essen. Und dann, wenn sich das halt dann sozusagen im Kopf dann wieder gelöst hat und sie merken, ach, ich muss ja nur Insulin spritzen, wenn ich was essen will, dann essen sie, essen sie, essen sie, spritzen dementsprechend mehr Insulin. Und natürlich, weil es nicht wie beim Gesunden ist, dass das Insulin natürlich direkt verfügbar ist, sondern es natürlich muss übers Unterhautfettgewebe, erst verarbeitet werden, und in die Blutbahn gelangen. Das heißt also, die Menge, die ein Diabetiker spritzt pro Injektion, pro so und so viel Gramm Kohlenhydrate, ist natürlich dementsprechend höher als bei einem Gesunden. Das heißt, er muss auch mehr Insulin spritzen. Umso mehr er isst, desto höher ist natürlich auch die Fetteinlagerung, desto schneller nimmt der Diabetiker auch zu.
Ja, Diabetes und Kraftsport selber ist natürlich auch eine gewisse Nische. Und aufgrund deiner Vorgeschichte betreust du dann auch schon Leute, die ja, sag ich mal, auch Diabetes haben bei dir als Personal Trainer?
Man findet natürlich überall Diabetiker. Das heißt, wenn man darauf achtet, sieht man auch zurzeit immer mehr, also seit ein paar Jahren immer mehr diese Freestyle Libre und die anderen Sensoren, die irgendwo am Körper angebracht sind, wo die Diabetiker nicht mehr blutig messen müssen. Das heißt, sie haben nicht mehr mit der Stechhilfe an der seitlichen Fingerkuppe, sondern wo da einfach der Gewebszucker gemessen wird, wo einfach wie mit einem Bluetooth-Gerät, der Wert sozusagen an das Gerät gesendet wird. Wenn man darauf achtet, im Schwimmbad und so weiter, sieht man es eigentlich relativ häufig. Und natürlich gibt es bei uns im Studio gibt es auch Diabetiker, die ich jetzt irgendwie Typ 1, Typ 2 mäßig betreue, ohne dass ich es wusste, dass sie Diabetes haben, beziehungsweise jetzt betreue, weil sie auch zum Beispiel den Zeitungsbericht aus der Convestheimer Zeitung gelesen haben. Oder mein Instagram verfolgen oder sonstige Sachen mitkriegen, also sonstige Infos irgendwo herkriegen, dass ich halt auch Diabetes habe, die dann zu mir kommen. Und natürlich habe ich da, sagen wir mal, eine Handvoll bis zwei, maximal zwei Handvoll Leute, die jetzt auch mit Typ 1 oder Typ 2 Diabetes zu kämpfen haben.
Also ganz klare Empfehlung, Leute, Sport in jeder Form. Ja, eine gute Sache. So wie Dominik erklärt hat, Insulinsensitivität oder wie kann man sagen, die Empfänglichkeit wird besser. Das heißt, dass man weniger Insulin braucht. Und ja, du bist ja auch das beste Beispiel. Kennst du eigentlich noch weitere Bodybuilder, die auch Diabetes haben?
Ja, also mit dem habe ich auch beim Wettkampf ein Fanbild gemacht. Woher bei ihm der Diabetes kommt, ist natürlich jetzt Auslegungssache, fragwürdig, ich weiß es nicht. Aber Ronny Rockel hat zum Beispiel auch Diabetes und Matthias Steiner ist zwar kein Bodybuilder, aber ein ehemaliger Gewichtheber, ganz berühmter Gewichtheber, der auch die
Ah.
Goldmedaille geholt hat, auch als Typ-1-Diabetiker.
Okay, das wusste ich gar nicht. Cool. Das war ja 2008, hat er ja die Goldmedaille geholt,
Richtig.
richtig. Für seine Frau damals, die verstorben ist. Ja, okay.
Genau.
Ja, und planst du dann auch in der Richtung, ich meine, das ist ja schon eine Spezialisierung, sieht man relativ selten, dass du da in der Richtung auch dein Personal Training Business in Zukunft weiter ausbaust und da quasi Ansprechstation für Diabetiker wirst.
Der Plan zumindest steht, ja. Das heißt, ich würde gerne auch als Ernährungs- bzw. Sportberater bei im Bereich Diabetes arbeiten, ob jetzt bei einem Arzt oder selbstständig oder wie auch immer. Das ist natürlich jetzt der mittelfristige Plan. Aber da müssen jetzt erstmal sich ein paar Sachen noch ergeben im nächsten Jahr. Und wenn die so laufen, wie ich es mir vorstelle, dann wird es wahrscheinlich auch so weitergehen, wie ich das im Kopf habe.
Cool. Außer den Beast Games war es ja 2019 noch weitere Pläne.
Also vom Sportlichen her oder vom Beruflichen?
Ja, beides.
Also sportlich stehen 2019 jetzt erstmal nur die, nur ist gut, aber stehen jetzt erstmal nur die Beast Games an. Und natürlich auch vom Geschäft aus haben wir zweimal im Jahr den Kraft-3-Kampf. Das heißt, der ist jetzt am 20. Dezember, da sind noch herzlich, am 20. Moment. Am 21. Dezember, am Freitag diese Woche, ist auch jeder herzlich willkommen. 5 Euro ist der Mitmachgebühr und es ist ein freundschaftliches Zusammenkommen, wo einfach kein Wettkampfgedanke ist, sondern wo man einfach seine Maximalgrenzen im Bereich Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken auslotet und sich gegenseitig natürlich motiviert, dass da vielleicht noch 1, 2, 5 Kilo mehr gehen als normal. Dazu haben wir noch zweimal im Jahr die Kraftnacht. Dort werden verschiedene Kraftdisziplinen im Bereich Ausdauer, Schnellkraft und so weiter auch getestet. Aber das hat dann schon diesen Wettkampfcharakter. Der ist jetzt, da steht jetzt aber der Beruf im Vordergrund. Da werde ich nicht selber teilnehmen, sondern da bin ich dann nur als Leiter und als Schiedsrichter sozusagen involviert.
Stark. Ja, was mich auch ein bisschen überrascht hat diesen Sommer, war dein Instagram-Auftritt. Ich meine, das kam so relativ aus dem Nichts oder relativ schnell eigentlich. Ich kann mich noch gut erinnern an Ausbildungszeiten. Da waren wir so ziemlich einer Meinung, was Social Media anging, glaube ich. Thema Facebook kam damals auf und ja, ich habe mich da so ein bisschen distanziert, du auch. Letztendlich hat man sich dann doch angemeldet. War dann für Instagram jetzt so die Initialzündung. Dein Wettkampf nehme ich an, oder dass du dann auch da aufgedreht hast.
Richtig, also ich habe auch einen Freund im Studio, der auch ein Kunde von mir ist, der hat mich dazu jetzt nicht überredet, aber er hat gesagt, komm, nutzt es doch und versucht es mal und Instagram-Profil ist ja jetzt nicht so aufwendig, wie eine Selbstständigkeit anzumelden und irgendwie sich da groß drum zu kümmern, wie es früher mal war, sondern man kann ja mit leichten, beziehungsweise mit weniger Aufwand, mit leichten Schritten, kann man ja auch ein Instagram-Profil mal entstehen lassen. Umso größer es werden würde oder umso größer es wird, umso mehr Arbeit erfordert es natürlich, das ist klar. Aber wie du schon richtig gesagt hast, war die Süddeutsche natürlich ein guter Aufhänger, um da den Start zu wagen. Und es hat ja auch einigermaßen gut geklappt. Und ja, es macht auch Spaß. Es macht mir Freude, hier und da mal Infos zu geben. Auch im Bereich Diabetes, da soll auch noch ein bisschen mehr Content kommen. Das heißt eben auch wieder im Bereich Sport und Diabetes. Nicht nur Typ 1, sondern allgemein Diabetes. Genau. Und das wird auch weiterhin betrieben.
Absolut. Ich meine, man kann alles immer ja zu seinem eigenen Zweck nutzen, das Für und Wider erwägen. Und ich meine, du verbreitest ja Mehrwert und ich habe auch gesehen, wirklich gute Anleitungen zu Übungen, einfach dein Wissen auch mal zu präsentieren, finde ich eine starke, gute Sache. Von dem her, man hat auch gesehen, jetzt neulich warst du in Miami, hast dir es gut gehen lassen. Und was hast du da so gemacht? Also warst auch ganz begeistert von den Ich glaube, von den Trainingsanlagen dort, oder?
Ja, das ist richtig. Ich war in Miami bei einem ehemaligen Frontmann von meiner Band. Den habe ich besucht. Der lebt und arbeitet in Miami mit seiner Frau zusammen. Die habe ich besucht zum ersten Mal, dass man sich mal wieder sieht. Und ja, wir haben die Standardsachen gemacht. Wir waren bei Everglades. Wir waren in Orlando bei den Universal Studios. Wir waren in Miami Beach. Wir waren Miami Downtown. Also die Touristensachen gemacht und natürlich allein schon durch den Beruf und durch meine Hingabe und Leidenschaft zum Kraftsport waren wir natürlich am Miami Beach trainieren. Wir waren im Hotel Gym in Miami, in Orlando. Wir waren in zwei anderen Fitnessketten in Miami selbst und dort habe ich mich natürlich dann auch mal ausgelebt und mal geguckt, was die Amerikaner so an Equipment und so weiter bieten. Und sie sind wirklich zum Teil sehr gut. Und zum, ja, wie bei uns halt auch im Hotelbereich natürlich ein bisschen weniger gut ausgestattet. Aber insgesamt hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, auch aus der Trainingsperspektive.
Und das Essen auch gut.
Das Essen war sehr gut im Bereich kalorienreich, aber und lecker, aber natürlich clean war es natürlich jetzt nicht unbedingt. Man hat natürlich ein bisschen mehr ist gut. Man hat deutlich mehr Fastfood gegessen als jetzt hier in Deutschland. Ich sehr leckere Ribs gegessen, sehr leckere Burger gegessen, auch mal in der Cheesecake Factory gewesen und der Cheesecake dort, der Low Carb Cheesecake, hatte trotzdem 610 Kalorien. War trotzdem mal ein Erlebnis wert auf jeden Fall. Die Leute, die Cheesecake Factory nicht kennen, ja, es ist, sie verkaufen kalorienreiche Kohlenhydrat- und Fettbomben, die aber sehr, 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 sehr lecker sind. Und man kann sich da auch ein Bild von machen bei Big Bang Theory, wo die blonde Nachbarin arbeitet oder gearbeitet hat in den ersten Staffeln. Das ist die Cheesecake Factory.
Der American Style Leben.
Richtig, genau das.
Cool, du hast auch deine eigenen Shirts, habe ich gesehen. Die sehen richtig geil aus. Gefällt mir. Also Diabolic Gains. Hast du jetzt einfach mal nur so eins produziert oder kann man die auch kaufen?
Das waren jetzt erstmal die ersten Entwürfe. Das heißt, wir haben jetzt die zwei Entwürfe fertig, haben uns die angeguckt. Also ich und der Kumpel, wie ich schon erwähnt, aus dem Studio, der mich auch zu Instagram gebracht hat. Und wir haben jetzt die finale Version haben wir jetzt auch. Und die finale Version wird es dann auch, sobald die auf Instagram präsentiert worden ist, wird sie auch zu kaufen geben. Also jeder, der daran interessiert ist, schreibt mich ja dann, also kann mich dann anschreiben und zum Einkaufspreis natürlich werden die angeboten. Das heißt, damit will ich, also muss ich keinen Gewinn machen oder will ich auch keinen Gewinn machen, sondern jeder, der die tragen will und da ein bisschen was in die Welt rausträgt, von meinem Instagram, von meinem diabolicgains.de. Er ist dazu herzlich eingeladen.
Nice. Ja, wie du gerade gesagt hast, die Website ist diabolicgains.de. Momentan aber noch ein Verweis auf deine Instagram-Seite. Planst du dann noch eine richtige Webseite zu machen?
Richtig, die richtige Webseite kommt. Der Facebook-Account entsteht auch. Dafür werden noch ein paar Videos und Bilder entstehen. Und Vlog- und Blogmöglichkeiten auf der Homepage werden dann natürlich auch angeboten werden. Das heißt, im Bereich Sport und Diabetes, im Bereich Training, im Bereich Ernährung und Diabetes, solche, also gerade diese Instagram Inhalte nur ein bisschen noch ausgebaut.
Sehr schön, hört sich vielversprechend an, Leute. Dominik, also ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für diese Episode. Diabolicgains.de ist die Webseite, die ihr auschecken könnt, dann demnächst oder bald bestimmt mit einer eigenen Webseite. Ansonsten vielen Dank dir, Dominik, für das Interview, für den Podcast.
Ich bedanke mich auch. War wirklich ein interessanter, fragenreicher Podcast und ich freue mich über jede Anfrage, über jede Nachfrage auf meiner Seite, auf Markus seiner Seite, bezüglich Diabetes, bezüglich Sport. Wenn ich weiterhelfen kann, stehe ich auf jeden Fall zur Verfügung.
Yes. Alright. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Haut rein. Ciao.
Ciao.